Nun, wir freuen uns sehr, heute hier mit Ashley Riesenberger zusammen zu sein. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen?
Ja, Riesenberger.
Vor kurzem wurdest du Riesenberger.
Ja, genau.
Vor kurzem wurdest du eine Riesenbergerin.
Ja, wir haben es im Dezember geheiratet. Es ist eine sehr aufregende Zeit.
Ja, ich denke, viele Leute kennen deinen Mann Tim Riesenberger.
Sicher. Er predigt schon seit vielen Jahren und hält Vorträge und reist viel herum. Und jetzt hat er jemanden geheiratet, der fast nirgends hingereist ist. Jetzt komme ich bei all den Abenteuern dazu.
Erzähl uns doch ein bisschen von deinem Hintergrund, woher du kommst.
Nun, eigentlich bin ich in der Welt des Showbusiness groß geworden, mit einem eher nicht-christlichen Elternhaus. Meine Mutter hatte zwar gewissermaßen einen adventistischen Hintergrund, ließ sich aber nie taufen, weil es in ihrem Leben viele entmutigende Umstände gegeben hatte. Die Leute sagten, oh, du bist noch nicht so weit, getauft zu werden, und so wurde sie es nie. Ja, und mein Vater ist Mormone. Und weil beide sich geistlich nie einigen konnten, hatten wir Kinder, als wir größer wurden, keine wirkliche religiöse Erfahrung. Nun, ich wuchs quasi im Theater auf. Das war mein Ding. Damit hatte ich seit meiner Zeit im Kindergarten zu tun, die ganze Zeit, bis ich 18 war. Jedoch, mein Bruder ging zu einigen Vortragsreihen von Sean Boonstra. Das veränderte sein Leben so, dass er sich entschied, sein Leben Jesus Christus zu übergeben. Und seit damals fing er an, für unsere Familie zu beten. Er missionierte bei uns und händigte uns Schriften aus, was mir damals gar nicht recht war. Denn ich war völlig in die Welt eingetaucht. Was soll das? Du möchtest, dass ich aufhöre, am Freitagabend meine Shows zu machen? Und am Samstag, das wollte ich so gar nicht hören. Ich musste das aber damals hören, auch wenn es nicht willkommen war, überzeugte es doch mein Herz. Ich würde mich all die Jahre schon als jemanden bezeichnen, der an Gott glaubte. Ich war zwar schon jemand, der an Gott glaubte, aber meine Bibel blieb auf dem Regal liegen und setzte Staub an. Ich las sie nicht.
Und deine Karriere fing gerade an, einen Schub zu bekommen, richtig?
Ja, das tat sie. Als ich 18 war, bekam ich Angebote, in der Oper von Santa Fe zu singen, um bei dem Programm für Gesangsdarbietungen an der State University von New Mexico mitzumachen, an Theateraufführungen in verschiedensten Gegenden mitzuwirken. Aber damals entschied ich mich, von allem wegzuziehen,
wow,
weil etwas sehr Großes in meinem Leben passierte.
Wie? Also wie kamst du zu dieser Entscheidung? Das ist ja ein sehr großer Schritt. Denn in diesem Alter wird einem doch nur beigebracht, dass man an sich glauben müsse und jemand sein könne und all das. Und da hast du entschieden, nein?
Genau, das ist wahr. Das ist schon ein Wendepunkt im Leben, wenn man 18 ist und das Gefühl hat, dass einem die ganze Welt offen steht. Und das kam, weil Gott mein Herz überzeugte durch verschiedene Dinge, die mir damals passierten. Ich erinnere mich, dass ich zu einem Date mit einem jungen Mann aufs Volksfest gehen sollte. Er versetzte mich und schließlich nahm ich stattdessen meine Eltern mit.
War das besser?
Letztlich verließen wir das Volksfest und jemand verteilte DVDs von Total Onslaught.
Wow.
Und wie alt warst du damals?
Ich war 16.
16?
Ja, 16. Also meine Mutter und ich gingen heim und schoben sie in den DVD-Spieler. Und wir schauten und schauten. Wir konnten gar nicht damit aufhören. Ich erinnere mich, wie ich mir dachte, wow, ich fühle mich, als ob mein Leben auf den Kopf gestellt wird, weil endlich all meine Fragen, ob Wissenschaft oder Geschichte oder Theologie, sich fanden und verschmolzen und beantwortet werden konnten. Ich erinnere mich, dass mir meine Professoren all die Jahre sagten, man kann gleichzeitig an die Evolution und die Bibel glauben. Man kann gleichzeitig an Evolution und die Bibel glauben. Sie versuchten mich zu überzeugen, dass man diese zwei Vorstellungen
verschmelzen.
Ja, verschmelzen könne und es harmonieren könne.
Theistische Evolution.
Genau. Ja, auch während des Colleges versuchten meine Professoren noch, mich zu überzeugen. Aber glücklicherweise wusste ich es besser, nachdem ich diese Vorträge gesehen hatte. Das ließ mich viel darüber nachdenken, was mir mein ganzes Leben beigebracht worden war. Ich wollte mehr wissen. Ich konnte den Beweis sehen, dass Gott die Welt erschaffen hatte. Was für eine Art von Wesen ist er? Und das veränderte mein Leben wirklich. Zu sehen, dass Gott Liebe ist und dass er mir nichts überstülpt und mich nicht zwingt, irgendetwas zu tun, was ich nicht tun möchte. Dass all seine Gesetze Lebensspenden sind. Sie sind dazu gedacht, mir Gutes zu tun. Ich kann Gott nur preisen, denn das half mir, meine wahre Identität zu erkennen. Denn als jemand, der im Showbusiness groß geworden war, spielte ich beständig andere Charaktere. Die ganze Zeit. Und als ich mehr über Geheimgesellschaften erfuhr und über einige der Dinge, die sie machen, konnte ich tatsächlich in meiner eigenen Theatererfahrung Hinweise sehen. Wir hatten eine Menge Rituale, an denen wir vor den Aufführungen teilnahmen. Beispielsweise standen wir alle im Kreis, hielten uns an den Händen und hatten einen Augenblick der Stille, bevor wir mit einer Aufführung anfingen. Und einige meiner Regisseure sagten sogar Dinge wie, du kannst jetzt zu den Theatergöttern beten, wenn du jetzt etwas spielen möchtest oder zu wem du während dieser Zeit sprechen willst. Ich weiß noch...
Das war eine Art New Age-Einführung.
Ja, das war schon sehr wie eine Art New Age-Erfahrung. Ich konnte sehen, dass da viele New Age-Elemente im Theater eingebaut waren.
Es ist schon interessant, dass viele Leute nicht begreifen, wie viel Religion beim Showbusiness dazugehört.
Auf jeden Fall. Da steckt eine Menge Religion drin. Uns wurden sogar Sachen gesagt wie, du kannst das Wort Macbeth nicht sagen, ansonsten verfluchst du die Show.
Wow.
Also da gehört viel Aberglauben und solche Dinge dazu. Ich konnte das viel klarer sehen, sobald ich etwas Abstand davon hatte und wirklich anfing, das Wort Gottes aufzuschlagen und Geschichte zu lernen und auch, was tatsächlich hinter den Kulissen bei den Mächtigen in dieser Welt geschieht. Und ich konnte sehen, dass alles, was ich in meinem Leben suchte, nichts wert war. Und dass ein Leben mit Jesus Christus alles war.
Wow.
Also deine Mom und du sahen es gemeinsam an.
Ja, stimmt.
Hatte das bei ihr eine Veränderung zur Folge? Von einer doch eher Namensadventistin hin zu einer ernsthafteren?
Gott sei gepriesen, ja, das tat es. Wir waren beide sehr überzeugt. Nachdem das passierte, war ich noch vor meiner Mutter die Erste, die wieder anfing, zur Kirche zu gehen. Ich sagte, Mom, du musst kommen und die Botschaften hören, die ich hier höre. Sie fürchtete sich sehr wegen der schlechten Erfahrungen, die sie zuvor gemacht hatte. Ich sagte, Mom, es geht nicht um die Leute. Es geht nicht um die Umstände. Es geht um Jesus Christus. Es geht um deine Beziehung zu ihm. Und sie sagte, okay, ich gehe mit. Und so wurden wir miteinander getauft.
Wie schön.
Das ist dieses Jahr 10 Jahre her.
10 Jahre, wow.
Ich preise Gott dafür, dass meine Mutter jetzt im Glauben ist, so wie mein ältester Bruder. Ich habe noch 2 Brüder und meinen Vater, für die wir auch beten.
Natürlich, hör nie damit auf.
Ich habe erfahren, dass dein Vater krank ist.
Ja.
Er braucht Gebet.
Amen. Ja, mein Vater bekam letztes Jahr eine Krebsdiagnose. Aber Gott sei Dank ist er seit dieser Zeit geistlich viel offener. Wir hatten das erste Mal in meinem ganzen Leben ein gemeinsames Gebet und Andacht als Familie. Manche Leute würden das nicht glauben. Mein Mann kam vorbei und hatte die Andacht. Mein ältester Bruder saß da und konnte es nicht fassen. Denn als wir aufwuchsen, hatten wir etwas derartiges nie erlebt. Ich kann wirklich sehen, wie Gott Gebete erhört. Die Antwort lautet wirklich, betet beständig für die, die nicht im Glauben sind. Denn man weiß nicht, was Gott benutzen kann, um sie zu erreichen.
Wie hast du Tim getroffen?
Interessanterweise ging eine Beziehung übel auseinander, als ich ganz neu im Glauben war. Und jemand in der Gemeinde, die für mich eine Mentorin war, sagte zu mir, weißt du, was dich davon heilen kann? Du musst erst einmal Gott dienen. Gib dein Herz noch vollständiger Jesus Christus, mehr als jemals zuvor. Übergib ihm alles und nutze die Talente, die er dir gegeben hat, um ihm zu dienen. Weil ich ja schon all die Jahre im Showbusiness gewesen war. Gott hat mir diese Talente ja aus einem bestimmten Grund gegeben. Ich sagte, okay, ich möchte diese Talente nutzen, um ihm zu dienen und etwas Besseres damit zu machen, anstatt dem Feind zu dienen. So fing ich mit meinem Bruder an, Musik für Gott zu machen. Er spielte Klavier und ich sang im Gottesdienst, bei Zeltversammlungen, Hochzeiten, Beerdigungen. Das war sehr erfüllend für mich. Dann wurde ich zu ganz anderen Sachen herangezogen, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich das tun würde. Eines davon ist, heute hier zu sitzen und von euch interviewt zu werden. Aber ich bin so dankbar für diesen Rat. Denn sie sagte, während du auf dem Pfad des Dienstes bist und neben dir jemanden siehst, der den gleichen Eifer für den Herrn hat wie du und der in die gleiche Richtung geht. Und genau das passierte dann. 5, 6 Jahre später kam Tim in mein Leben. Wir waren beide in einer Gruppe, die evangelisationsorientiert ist. Sie heißt Evangel Living auf Facebook. Anfangs nahmen wir so Kontakt auf. Dann unterhielten wir uns mehr und so wuchs unsere Beziehung. Und der Rest ist Geschichte.
Der Rest ist Geschichte.
Jetzt werden wir zusammen Evangelisationen machen.
Wow, wunderbar.
Kannst du mir sagen, welchen Rat du für die jungen Leute da draußen hast, was Musik angeht? Und was du für göttlich inspirierte Musik hältst? Und was du mit deinem Hintergrund vielleicht als etwas ansiehst, was einen sogar von Gott wegbringen könnte?
Ja, ich weiß. Ich denke, dass sogar viele der ernsthaften Leute versuchen, Methoden zu verwenden, die der Teufel benutzt, um Menschen hereinzuziehen.
Ja.
Auch wenn ich glaube, dass Sie es sehr ehrlich meinen, glaube ich nicht, dass es sicher ist, die Methoden zu verwenden, die der Teufel anwendet. Eine der Herausforderungen dabei ist, sagen wir mal, macht christlichen Rap oder christliche Rockmusik oder christlichen Heavy Metal. Es ist schwer, sich beides zusammen nur vorzustellen.
Das kann man nicht.
Dann wird jemand zur Kirche hineingezogen. Was denken die dann, wenn wir in der Kirche dann sagen, ja, das ist nicht von Gott?
Genau, dann muss man eine Gemeinde schaffen, wo diese Musik gespielt wird, für die Leute dort. Das funktioniert nicht.
Das ist ein ständiger Kompromiss. Eine Botschaft möchte ich gerne den jungen Leuten weitergeben. Geht für nichts Kompromisse ein. Jesus kompromierte die Wahrheit nie. Er kompromierte nie Prinzipien. Er blieb immer der Bibel treu. Er blieb immer Gott, seinem Vater, treu. Und wir müssen uns entscheiden, das Gleiche zu tun. Wir können mit dem Weg und der Weise der Welt keine Kompromisse eingehen. Das musste ich selbst schmerzlich erfahren, denn ich wuchs mit all diesen kompromittierenden Dingen auf und mir wurde gesagt, es ist okay, diese beiden Dinge zu verschmelzen, aber sie gehören nicht zusammen. Das ist eine Lektion, die wir aus der ganzen Schrift herauslesen. Als Gottes Volk ständig Kompromisse mit den Dingen einging, die nicht von Gott waren und mit den Methoden, die nicht von Gott waren, wenn Gott doch sagte, betet mich nicht auf diese Weise an. So arbeite ich nicht. Wenn man diese Elemente des Zwangs und Drucks sieht und andere weltliche Elemente, kann man sehen, dass das nicht Gottes Charakter ist. Das wäre meine größte Botschaft an junge Leute. Bleibt der Bibel treu, dem Geist der Weissagung, bleibt Gott treu und geht keine Kompromisse ein.
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Geht keine Kompromisse ein. Nun, wenn Musik mit einem Geist der völligen Hingabe gemacht wird, ist das sehr erhebend, sehr schön. War die Musik, die wir heute hören, erhebend oder nicht?
Nun, die Musik, die wir heute hören, macht mir ein wenig Angst. Ich denke, eine gute Art Musik zu prüfen, steht in Philipper 4,8, stimmt's? Das kann uns eine gute Nichtschnur geben, ob etwas wirklich mit Gottes Wort übereinstimmt. Ich denke, wir sollten nach Musik Ausschau halten, die ehrerbietig ist und Respekt vor Gott zeigt. Es sollte uns nicht... Nun, leider ist viel von der Musik da draußen sehr sinnlich.
Stimmt.
Sie ruft Gefühle hervor, die ich in der Kirche nicht empfinden möchte.
Ja.
Es gibt eine passende Zeit und auch einen Ort dafür, dass ein verheiratetes Paar solche Gefühle empfindet. Aber wenn Musik im Radio gespielt wird, sogar als wir gestern im Auto saßen, dröhnte aus dem Auto nebenan diese Musik. Das ist es nicht. Manche Gemeinden spielen solche Musik im Gottesdienst.
Was sind eure Zukunftspläne für euer gemeinsames Leben?
Ich werde das oft gefragt und ich sage darauf, das liegt völlig in Gottes Hand. Ich denke daran, wie Jesus es Gott einfach erlaubte, ihm täglich und in jedem Augenblick seine Pläne zu eröffnen. Wie es mein Mann sagen würde. Das ist für mich als jemanden, der von Checklisten lebt, sehr schwer. Ich stelle sicher, dass mein Tag genau durchgetaktet ist, so wie ich es gern hätte. Aber meine Lieblingstage sind die, die nicht genauso verlaufen, wie ich es plane, sondern so, wie Gott es geplant hat. Denn dann haben wir die Gelegenheit, uns mit unserem Umfeld zu beschäftigen und die gute Nachricht weiterzugeben, dass Jesus Christus sie liebt und er sich wünscht, für ewig mit ihnen zusammenzuleben.
Das ist wahr.
Jetzt, da du dich gewissermaßen von deiner alten Welt getrennt hast, vermisst du sie oder erfüllt dich das, was du da machst?
Ich kann euch sagen, dass ich hundertprozentige Zufriedenheit und Erfüllung bei dem finde, was ich jetzt tue. Aber ich verspüre diese Last für die Freunde, die ich einmal hatte, die immer noch in dieser Welt verhaftet sind. Und immer noch nach den Dingen dieser Welt streben, um dieses Loch in ihrem Herzen zu füllen, das Gottes Form hat und nur von ihm gefüllt werden kann. Ich denke, dass es darum für mich wichtig ist, diese Botschaft an junge Leute weiterzugeben. Ich hoffe, sie können das auch hören, dass ich einen Frieden gefunden habe, den ich in der Welt nie gefunden hatte. Es gibt Frieden, völligen Frieden in Jesus Christus, in der Beziehung zu ihm.
Hast du die Serie Roadmap zum Frieden diesen Freunden von dir weitergegeben?
Ich habe sie online geteilt, aber ich habe sie nicht auf formaler Weise geteilt. Wahrscheinlich sollte ich das tun. Danke, dass ihr mich ermutigt.
Ich denke, das ist definitiv eines der Dinge, denn wir wollen es anderen ermöglichen. Gemeinsam ist doch der einzige Weg, wie wir diese Botschaft hinaustragen können, zu jedem anderen. Diese Zusammenarbeit bedeutet, einfach eine Botschaft weiterzuschicken, einfach ermutigen. Also du hast sie ja so erhalten, einfach weil sie dir jemand weitergab.
Ich sprach gerade mit einer Dame, die aus der New-Age-Szene kommt. Sie ist ganz neu in dem allen hier. Das ist so ermutigend. Manchmal haben wir Angst, etwas zu teilen, was im Vergleich zu ihrem gegenwärtigen Standpunkt etwas radial erscheinen mag. Aber manche Leute brauchen diesen kleinen Extraschock.
at that particular time. But some people just need that little extra shock.
That's so true.
Das ist nur allzu wahr. Das schätze ich so bei Clash of Minds, denn ihr habt keine Angst, über das zu sprechen, was heute vielen kontrovers erscheint. Jemand muss über diese Dinge sprechen, auch wenn es als kontrovers angesehen wird. Denn gerade jetzt geschieht so vieles, was unsere Prophetieerfüllung ist. Und die Welt hat Fragen. Was bedeutet das für uns? Was hält die Zukunft bereit?
Genau. Wir müssen eine Antwort haben. Es war wunderbar, mit dir zu sprechen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, uns zu treffen.
Vielen Dank, dass ich hier sein konnte.
Danke. Hast du noch ein letztes Wort der Ermutigung für deine Freunde und ehemaligen Kollegen da draußen?
Nun, ich weiß, dass ihr nach Frieden und Zufriedenheit sucht. Ich weiß, dass ihr nach Liebe sucht. Und die größte Liebe, die ich jemals gefunden habe, ist im Herrn Jesus Christus. Ich möchte die Skeptiker ermutigen, sich im Denken zu öffnen und tatsächlich das Wort zu lesen und beim Lesen den Heiligen Geist zu erbitten, euch zu leiten, sodass ihr ein Verständnis bekommen könnt, wer Gott in Wahrheit ist. Denn der Teufel versucht, ihn als Monster darzustellen. Als eine sadistische Person, die einem wehtun und vernichten möchte. Aber darum geht es in Wirklichkeit dem Teufel. So ist Gott nicht. Ich glaube wirklich, dass wir in der Schrift ein Bild von Gott sehen können, das sich sehr von dem in der Welt unterscheidet. Und ganz am Ende wird er seinen Charakter vor dem ganzen Universum rechtfertigen. Und alle werden es sehen. Ich bete einfach für alle meine Freunde und meine ganze Familie und alle, mit denen wir verbunden sind, dass sie auf der richtigen Seite des Tores stehen, wenn Jesus kommt.
Amen.
Du hast völlig recht. Die allerletzten Predigten, die gepredigt werden, werden vom Charakter Gottes handeln und sie werden Gottes Charakter rechtfertigen. Danke für deine Worte.
Würde es dir etwas ausmachen, für sie zu beten?
Gern. Himmlischer Vater, was für eine wunderbare Geschichte, wenn Menschen sich so jung, wie wir es hier miterleben durften, entscheiden, dir nachzufolgen und dir mit ganzem Herzen, ganzem Verstand nachfolgen. Ich bete, dass du die Riesenbergers in ihrem Dienst für dich, in ihrem gemeinsamen Weg und Zusammenleben segnest. Mögen sie viele erreichen und zur Gerechtigkeit bringen. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.
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 Tim, wie geht es dir?
Hervorragend. Und dir, Robert?
Gut, wunderbar. Danke. Es ist schön, dich an einem Sabbattag hier bei ASI zu haben. Es ist wirklich ergreifend, hier zu sein.
Es könnte nicht besser sein.
Ja.
Wir hatten ein wunderbares Mittagessen zusammen. Vegan, thailändisch.
Was für ein Aufstrich. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen. Wir würden gerne ein bisschen mehr über dich und deine missionarische Arbeit wissen. Alles, was du gemacht hast und wie du das mit deiner Arbeit zusammenbringst. Ich denke, wir sollten da etwas tiefer graben und schauen, wie wir da ein paar Informationen herausbekommen können.
Das klingt doch großartig.
Ja, wir können als erstes fragen, womit du deinen Lebensunterhalt verdienst.
Nun, ich bin Notfallmediziner und studierte in Loma Linda Medizin. Ich machte meinen Abschluss als Facharzt an der Stanford-Universität und auch einen Master in öffentlicher Gesundheit in Präventivmedizin an der Adventistischen Uni Monte Morales in Mexiko.
Wow.
Ich nutze das als meine Zeltmachermöglichkeit. Ich arbeite so grob 6 bis 8 Tage im Monat. Manchmal weniger, manchmal mehr. Aber nie mehr als 8 Tage. Doch das sind 12 Stunden Schichten.
Ja.
Das kann ein langer Tag sein. Aber mit einem Densco Clocks kann ich so lange ohne Rückenschmerzen auf meinen Füßen stehen. Und es ist ein Segen, denn wenn Menschen in der Notaufnahme sind, ist keiner mehr Atheist. Sie glauben alle an Gott. Sie rufen nicht die natürliche Selektion an, wenn sie am Sterben sind. Sie rufen auch nicht Buddha an, sie schreien zu Gott. Also die Leute sind sehr offen. Oft habe ich Gelegenheit, mit anderen zu beten und weise sie auf den großen Arzt hin.
Wo operierst du?
Ich mache Vertretungen. Ich bin ein reisender Arzt und versuche, Hospitäler zu finden, denen Ärzte fehlen. Momentan arbeite ich an einem sehr kleinen öffentlichen Krankenhaus im ländlichen Kentucky. Und ich stehe kurz davor, an einem Krankenhaus in Illinois anzufangen, wo ich witzigerweise sogar geboren wurde. Also darauf freuen wir uns.
Ach was.
Großartig.
Du gehst zurück zu deinen Wurzeln.
Genau, der mittlere Westen.
Wenn du nur 8 Tage im Monat arbeitest, was machst du dann in der restlichen Zeit?
Nun, Ashley und ich haben uns zu etwas verpflichtet. Das war ein Versprechen, das ich schon in Stanford gegeben habe. Herr, wenn ich meinen Abschluss in der Ausbildung habe, möchte ich dir eine Sache weihen. Das kann alles sein. Es kann eine medizinische Reise sein oder eine Gebetswoche. ein Gesundheitsrevival, eine Evangelisationsreihe. Aber wir werden jeden Monat eine Sache zu deiner Ehre und zu deinem Ruhm machen. Und das ohne Bezahlung.
Wow.
Seit damals hatte ich jeden Monat irgendetwas, könnt ihr das glauben? Und im Schnitt bekommen wir etwa 100 bis 140 Taufentscheidungen jedes Jahr. Dafür sind wir sehr dankbar.
Das ist eine ganz schöne Menge.
Wie und wann kamst du zum Glauben?
Ich kam durch meinen Vater zum Glauben. Mein Dad wurde von einem Freund zu einem Daniel- und Offenbarungsseminar von Dick Pollard eingeladen, einer der alten Evangelisten von früher. Meine Eltern hatten sich damals scheiden lassen, aber am Wochenende besuchte ich immer noch meinen Dad. Und so sagte er zu mir, hey, möchtest du nicht an diesem kleinen Seminar teilnehmen, während du am Samstag und Sonntag bei mir bist? Ich sagte, na klar. So kam der Ball ins Rollen. Aber ich war nicht vollständig bekehrt, bis ich im dritten Jahr am College war. Das kam durch ein Buch, das von einer Adventistin geschrieben war, aber überraschenderweise nicht Ellen White. Margaret Davis, wahrscheinlich kennt ihr das Buch. Es heißt, was soll ich tun, um gerettet zu werden?
Schön, okay. Also ich weiß ja selbst, wie schwer das war. Du warst wahrscheinlich 22 oder 23 Jahre alt.
Ja, ich war ein Junior mit 19. Ich schloss die Uni mit 20 und dann mein Master mit 21 ab. Also ich war da etwas weiter als der Durchschnitt.
War das nicht schwierig? Du hattest doch viel Gruppendruck, viele Freunde in der Welt.
Ja, ja, meine Familie, meine Mutter, mein Bruder, meine Schwester waren damals noch keine Adventisten. Und so hatte ich zu kämpfen, als ich nach Hause kam, nach dieser Entscheidung am College. Was sollte ich tun? Jeder isst Fleisch. Wie sollte ich an einer veganen Ernährung festhalten? Wie sollte ich treu bleiben? Gott beeindruckte mich mit den Gedanken, diene ihnen einfach. Also sagte ich meiner Mom, in allen Ferien kümmere ich mich um alle Mahlzeiten.
Wow.
Ich hatte Kochkurse besucht. Ich hatte die New Start-Programme in Weimar besucht. Also dachte ich, warum nicht? Sie meinte, wow, das wäre so eine Erleichterung. Ich müsste nicht von der Arbeit heimkommen und kochen, weil du dich um alles kümmerst. Damit konnte ich natürlich gleichzeitig an meiner veganen Ernährung festhalten.
Wow. Nahmst du all diese Wahrheiten auf einmal
an? Nicht auf einmal. Ich brauchte schon einige Zeit. Ich war anfangs für eine Weile Vegetarier. Dann kam der völlige Übergang. Ich würde sagen, es brauchte schon eine Weile mit Sachen wie Unterhaltung. Das ist immer ein Kampf für junge Leute. Du gehst weiter mit deinen Freunden ins Kino, stimmt's?
Ja.
Du liest weiter Sachen und hörst dir weiter Sachen an. Du nimmst weiter an bestimmten Sportarten und Aktivitäten teil. Aber es brauchte schon seine Zeit. Ich würde sagen, wahrscheinlich 3 Jahre, bis die Sachen weg waren. Erstaunlicherweise brauchte ich da meine Schwester. Zur Zeit, als sie ihre Bekehrung erlebte, hatte ich immer gern Karten gespielt.
Ja.
Also nicht um Geld oder so, aber ich hatte immer gern mit meinen Großeltern Karten gespielt. Denn sie lebten etwa 15 Jahre mit mir. Als meine Schwester sich bekehrte, gab sie alle Kartenspiele auf.
Wow.
Und mein Großvater kam und sagte, weißt du, dass sie mit uns nicht mehr Karten spielt? Ich meinte, ich denke, dass ich das Gleiche tun muss.
Wow.
Er war total verblüfft, denn ich war natürlich länger als jeder andere Adventist.
Also du wurdest in diesem Alter Adventist? Mit etwa 20?
Oh, ja.
Und die Familie war es nicht?
Nein, sie waren keine. Aber ich besuchte meine Großeltern in Florida jeden Sommer, während der Schulferien und so weiter. Ich sagte ihnen einfach, versprecht mir nur eines, dass du und Opa jeden Tag die Bibel lesen. Und sie sagten, wir versprechen es. Wir glauben an die Bibel. Sie waren gläubige Katholiken. Und meine Großmutter war die Erste. Als Seniorin traf sie ihre Taufentscheidung. Aber Opa war sein Leben lang Katholik und würde als Katholik sterben. Also wollte er nicht mit in die Gemeinde. Aber sie ging weiterhin. Aber irgendwann hörte sie auf zu gehen. Ich fragte sie, warum hast du aufgehört, zur Kirche zu gehen? Sie sagte, nun, Großvater möchte nicht gehen. Ich meinte, aber du liebst doch den Herrn mehr als Opa. Oder Opa mehr als Jesus. Sie sagte, natürlich, den Heiland. Und dann ging sie wieder. Und er fing an, mitzugehen. Er wurde nicht getauft, aber als ich dort wohnte, ging er treu jeden Sabbat mit. Eine Woche bevor er starb, hörte er auf, Alkohol zu trinken. Er war sehr nett und freundlich zu Oma. Und am Ende der Woche starb er im Schlaf. Und als ich zu seinem Schaukelstuhl ging, fand ich dort neben ihm eine offene Bibel. Und ich wusste, was er getan hatte, bevor er starb.
Wow.
Oh, wow.
Ich hätte Gott nicht um ein besseres Ende für sein irdisches Leben bitten können, in dem Wissen, dass er das ewige Leben haben würde.
Das ist eine große Erleichterung.
Nun, als wir anfingen, kein Fleisch mehr, sondern vegan zu essen, kamen viele zu uns und meinten, aber in eurer Ernährung habt ihr kein Eiweiß. Von Pflanzen bekommt ihr doch kein Protein. Nun bekommst du als Arzt die gleichen Fragen oder Einwände?
Ja, ständig. Die ganze Zeit. Aber bei mir ist es genau andersrum. Denn ich arbeite viel mit Leuten, die zwischen 18 und 25 sind. Und sie sagen, Moment mal, du wirst diesen Monat 50? Wie schaffst du das?
Ja.
Und ich sage, nun, ich habe ein etwas anderes Programm. Sie fragen dann, nimmst du was? Damit meinen sie Steroide oder so etwas? Oder Beta-HCG oder Wachstumshormone, irgendwie sowas. Ich sage dann, ich nehme nichts von diesem Zeug.
Probieren geht über Studieren.
Tatsächlich esse ich so. Es heißt dann immer, das kann nicht sein. Ich habe etwa 92 Kilo und bin sehr kräftig und durchtrainiert. Ich machte das dort am Stand von Heartland. Sie sagten, wenn du 10 Klimmzüge oder 15 Barrenstütze machen kannst, geben wir dir ein T-Shirt. Ich machte dann beides.
Wow.
Ich freute mich, meine 2 T-Shirts zu bekommen, natürlich für meine Frau.
Geht man zurück zu Daniel? War das bei den 3 Freunden auch der Beweis?
Ja, absolut. Und das in 10 Tagen.
Ja, definitiv. Nur kurz zurück zur vorigen Geschichte. Hattest du einen großen Anteil an der Bekehrung deiner Familie zum Adventismus?
Als mein Großvater und meine Großmutter sich über meine neue Entscheidung wunderten, machte ich Aufnahmen vom Buch Schritte zu Jesus. Ich las es vor und gab das jedem einzelnen Familienmitglied. Und natürlich lieben Großeltern die Stimme ihrer Enkel.
Wunderbar.
Mein Großvater war viele Jahre lang Radiosprecher gewesen. Er hatte also viel mit Medien und dergleichen zu tun gehabt. Sie mochten die Aufnahmen sehr. Sie sagten später, dass das eine große Rolle gespielt hatte. Aber bei meiner Schwester war das so, dass ich für eine Woche nach Finnland gegangen war, um an unserem College Toivonlinnen eine Gebetswoche zu machen. Und als ich zurückkam, war da diese Sprachnachricht. Ich hatte keinen Anrufbeantworter, als ich landete. Aber da kam diese Sprachnachricht von meiner Schwester, die vorher Atheistin gewesen war. Sie sagte, wenn du zurückkommst, könntest du vielleicht ein paar Tage mit mir verbringen und mir zeigen, wie man betet und die Bibel studiert? Natürlich, ich fuhr gleich nach Seattle, wo sie lebte. Ich fuhr gleich hinauf und wir studierten gleich bis Mitternacht. Dann kniete sie sich weinend hin und übergab ihr Herz Jesus
wow.
Christus. Danach ging sie und wurde eine Missionarin in Thailand, 7 Jahre lang. Sie ist bis heute eine treue Siebenten-Tags-Adventistin.
Das passiert nicht oft, stimmt's?
Nein.
Dass jeder einfach die Wahrheit annimmt.
Ja, mein älterer Bruder ist der Letzte in meiner engeren Familie, der diese Entscheidung noch nicht getroffen hat. Also Steve, das hier ist für dich und deine Familie. Wir lieben dich.
Das ist unglaublich. Weißt du, was ich herausfand, als ich so im Alter von 21 meine Kämpfe hatte? Ich übergab dem Herrn mein Leben, aber nicht vollständig. Deshalb fiel ich wieder zurück in die Welt. Aber der Hauptgrund war reine Isolation.
Ja.
Ich möchte von dir wissen, ob du auch anderen sagen kannst, wie man die Isolation überwindet. Denn davor hatte ich Angst und darum entschied ich mich lieber für Freunde anstatt für Gott. Das ist wirklich traurig.
Du und ich sind uns ziemlich ähnlich. Wir lernten das während der Pandemie. Als Arzt kann ich euch sagen, dass die Fachliteratur dazu jetzt ziemlich eindeutig ist. Isolation ist genauso wie jeden Tag eine Schachtel Zigaretten rauchen. So sehr schadet es der Gesundheit. Einsamkeit und Isolation sind jetzt einer der großen Risikofaktoren. Und wir finden heraus, dass soziale Bindungen entscheidend für die Genesung sind. Ich sage den Leuten, wie die Lösung ist. Wenn man sich isoliert fühlt, kann man auf andere zugehen, die noch schlimmer dran sind als man selbst. Das war für mich entscheidend. Jedes Mal, ob ich wieder zur Schule ging oder mir ein Haus gekauft hatte und irgendwo anders lebte, habe ich immer wieder Leute eingeladen, um meine Zimmerkollegen zu sein. Solche, die vielleicht für eine Weile keine Miete zahlen konnten oder dergleichen. Eine Familie, die es irgendwohin verschlagen hatte, versteht ihr? So hat man immer jemanden um sich. Es ist doch so, wenn man ein Segen für andere ist, hat man tatsächlich selbst noch mehr Segen. So sage ich meinen Freunden, die beste Art, Isolation zu überwinden, besteht darin, jemanden zu dienen, von dem man weiß, dass es ihm noch viel schlechter geht als einem selbst. Und wenn man eine schlechte Gruppe um sich hat, dann schaffe dir eine andere. Bekehre deine Freunde, mache Bibelstunden mit ihnen. Ich sagte das kürzlich zu Ashley, meiner Frau. Wir sind wirklich begeistert. Wir haben eine Bibelstudiengruppe, die sich jede Woche trifft. Diese Leute kommen von außerhalb. Momentan haben wir 4 Leute, die interessiert sind, regelmäßig zu kommen. Und das ist absolut fantastisch. Denn das Gesetz des Lebens lautet, geben ist Leben.
Stimmt.
Gott hat es uns entworfen. Er plante uns als soziale Wesen. Wir können nicht allein sein. Die Bibel sagt, niemand lebt aus sich selbst. Niemand stirbt aus sich selbst. Wir sind keine Insel. Wie es die Dichter sagten, wir müssen mit anderen zusammen sein.
Ja.
Gemeinschaft ist bedeutsam. Ich glaube, dass das, was wir am Freitag machen, einfach für 4 oder 5 Stunden Gemeinschaft zu haben, eines der heilsamsten Mittel ist, die man nur haben kann. Denn da hat man gleichgesinnte Geschwister. Man hat am Sabbat den gemeinsamen Gottesdienst. Man singt Lieder zusammen, man spricht zusammen über den Dienst. Man genießt das Zusammensein mit den anderen. Und dafür hat Gott uns geschaffen. Gemeinschaft, aber positive Gemeinschaft. Also ich nutze den Gruppendruck zu meinem Vorteil. Ich versuche, mich mit Gläubigen zu umgeben. Und die Kerngruppe sind Leute, die sehr hingegeben sind, sodass ich also gestärkt, energiegeladen, aufgetankt bin, wenn ich mit Menschen zusammenkomme, die nicht glauben. Durch diese Anbetung und auch durch die Gemeinschaft mit meinen Freunden, um stark für das Richtige einzustehen.
Das ist sehr einleuchtend. Was ich da herausnehme, ist, dass wir fest für die Wahrheit einstehen müssen.
Ja.
Und das ist vielleicht etwas, das ich in diesem Alter nicht hatte. Und wir müssen ein Vorbild sein,
ja,
anstatt uns mit ihnen an der Sünde zu beteiligen. Zu versuchen, sie da herauszubekommen. Wir können das nicht, ohne dass wir wirklich stark in unserem Glauben sind. Wir müssen also ein Beispiel sein und versuchen, sie zu bekehren.
Auf jeden Fall.
Und nicht andersherum.
Wir sind entweder ein Missionar oder ein Missionsfeld. Eins von beidem. Entweder wächst man oder man stirbt ab.
Ja.
Das lehrt uns schon die Natur. Wenn das Wasser sich nicht bewegt, führt das zu Verderben.
Richtig.
Bei uns ist es genauso. Es gibt einen sicheren Weg, um ein Feuer ausgehen zu lassen. Verhindere, dass es sich ausbreitet. Ja. Das ist der Schlüssel.
Das ist großartig.
Wenn wir gerade beim Thema Isolation sind und nicht alleine zu sein, du bist seit kurzem verheiratet.
Ja.
Mit einer ehemaligen Schauspielerin.
Erzähl uns davon.
Meine Frau war schon seit ihrem 8. Lebensjahr ein Kinderstar. Sie hatte mit Produzenten wie Dale Wasserman zu tun, der Einer flog über das Kuckucksnest gemacht hatte. Die großen Figuren in der Unterhaltungsindustrie. Sie war ab ihrem 8. Lebensjahr ein Kinderstar und auch während ihrer Teenagerjahre Schauspielerin.
Ja.
Vielleicht habt ihr von den Tony Awards gehört. Sie gewann lokale Preise, die heißen Arizonis. Damals, als sie Jesus Christus kennenlernte, musste sie eine Entscheidung treffen. Sie hatte eine Vielzahl von Angeboten bei solchen Dingen wie Broadway-Shows am Theater und sie hatte ein Angebot für eine Festanstellung an der Oper von Santa Fe.
Ja?
Sie geriet an eine DVD, die sie von all dem weggehen ließ.
Wie kam sie dazu?
Sie hatte sich mit einem Mann verabredet. Gott sei Dank hat sie ihn nicht geheiratet. Danke, Herr Jesus. Sie war mit ihm auf dem Volksfest verabredet und er versetzte sie. Sie war ziemlich aufgebracht, aber sie sagte sich, nun, ich kann ja auch mit meiner Mutter hingehen und es genießen. Sie schlenderten an den verschiedenen Buden vorbei und da war dieser junge Mann, der DVDs verteilte. Sie hießen Total Onslaught.
Na sowas.
Das kommt uns bekannt vor.
Ja, vielleicht wisst ihr, dass Dr. Walter Veit diese Serie gemacht hat.
Das ist richtig.
Sie und ihre Mutter nahmen sie mit und schauten sie sich die ganze Nacht ohne Unterbrechung an. Sie haben kaum Pause gemacht, um sich auszuruhen,
wow,
etwas zu essen oder zu trinken. Sie konnten nicht schlafen, sie mussten sich alles ansehen.
Wow, viele Leute denken, das sei eine ziemlich fachliche Serie. Also etwas, was man manchmal nur schwer verstehen kann. Aber wenn man nach der Wahrheit sucht, dann schafft man das schon.
Ja, sie war 16. Sie war jung, als sie das tat. Und schließlich traf sie mit 18 endgültig die Entscheidung, die Schauspielerei und das Theater für immer hinter sich zu lassen.
Das ist inspirierend. Denn es fällt schwer, sich vom Erfolg abzuwenden. Vom Erfolg hier auf Erden.
Auf jeden Fall. Sie war ganz oben dabei.
Ja. Und welche Verbindung hat deine Geschichte mit Clash of Minds?
Nun, auf jeden Fall. Ich kann sagen, dass ich seit wirklich vielen Jahren ein Fan von Clash of Minds bin.
Ja.
Nun, da meine Frau sich wegen eures Missionswerks bekehrt hat, ist es mir natürlich noch kostbarer geworden. Aber ich habe schon immer gern die Botschaft geteilt, die ihr bringt. Auch die Folgen von What's Up Prof gefallen mir. Ich habe auch schon mit Dr. Veit an Veranstaltungsorten gesprochen. Wir beide sprachen an der Universität von Maryland, wie ihr wahrscheinlich wisst. Das liegt schon viele Jahre zurück. Wir machten sogar mal für die Studenten im Hörsaal dort eine gemeinsame Frage- und Antwortstunde. Ich habe euer Missionswerk nicht nur genossen. Ich habe zeitweise sogar schon damit zusammengearbeitet. Wir haben immer mit ähnlichen Missionswerken zusammengearbeitet. Als er bei Amazing Discoveries arbeitete, war er mit den Aufnahmen fertig und ich kam im Anschluss ins Studio. Irgendwie kreuzen sich unsere Wege immer wieder, aber ich kann nur sagen, das Wichtigste ist, dass in unseren beiden Missionswerken ein Geist herrscht. Wir haben vielleicht verschiedene Herangehensweisen, aber derselbe Gott führt uns beide.
Und wie hast du Ashley getroffen?
Nun, ich traf Ashley auf einer Website, die Evangel Living heißt. Dr. Calvin Kim, ein Zahnarzt, der das letzte Army Bible Camp leitete und jetzt auch noch F5 Challenge, er stellte diese Website, diese Gruppe auf Facebook zusammen. Wir alle standen vor Entscheidungen, was wir zu Halloween machen sollten. Sie stellte die Frage, was macht ihr denn zu Halloween? Nun, ich besorge mir all die hochwertigen veganen Naschereien wie die Cliff-Riegel, die Bilder-Riegel, die Larab-Riegel, büchsenweise Nüsse, lauter solcher Sachen. Hochwertige vegane Leckereien. Aber ich besorge mir auch all die gespenstischen Bibelstudien. Entweder von Amazing Facts oder Glow oder dergleichen. Was passiert, wenn du stirbst? Hat der Teufel das Kommando? Twilight, Trick or Treat von Stephen Wahlberg? Das benutzen wir gern.
Stellst du das vor oder gibst du das einfach her?
Ich gebe das den Leuten einfach und ich sage ihnen, in einer der Tüten auf dem Tablett ist ein neuer 100-Dollar-Schein drin. Du kannst ihn gern haben, aber du musst das lesen und du musst es weitergeben. Aber ironischerweise hat keiner in den letzten 7 Jahren den 100-Dollar-Schein genommen. Obwohl sie den Schein in das oberste Heftchen direkt vor ihnen gelegt hatte. Ich packe alles auf ein Tablett, aber normalerweise nehmen sie eine Tüte von ganz hinten oder ziehen sich eine von weiter unten raus. Sie denken zu kompliziert, wie wir alle. Die Erlösung liegt direkt vor uns.
Ja, so ist es.
Aber wir versuchen, auf so eigenartigen Wegen nach ihr zu suchen.
Ja, stimmt. Wow, das ist interessant. Was ist dein Geheimnis, wenn du deine Arbeit, die du im Gesundheitswesen machst, mit der missionarischen Seite verbindest? Wie bekommst du das hin und was ist dein Geheimnis, das hervorzuheben?
Mein Geheimnis, die Botschaft, weiterzugeben, ist ein Akronym, Eternal Life. Jeder der Buchstaben steht für eines der Heilmittel, die in der Inspiration erklärt werden. Ich kann euch sagen, dass ich meine 3 Powerbereichen bei den natürlichen Heilmitteln entdeckt habe. Und sie sind nicht das, woran ihr gleich denken würdet. Wir haben ein Missionswerk, das heißt onlylongevity.org. Keine Angst, wenn ihr zum .net geht. Uns gehören beide. Keine Angst, wenn ihr zu .com geht oder .net. Uns gehören beide. Es heißt Longevity. Wir bringen den Leuten bei, wie man den Alterungsprozess umkehrt.
Wow.
Ich kann nur sagen, ich werde diesen Monat 50. Meine grauen Haare werden wieder pechschwarz und meine Haare sind wieder so füllig. Fülliger, als sie jemals waren. Ich weiß es nicht, ob ihr euch noch an Mode aus den 90ern erinnert, mit den Shia-Figuren. Man streute Shia-Samen auf Keramikfiguren und es wurde dann grün. Es ist absolut unfassbar, was das mit meinen Haaren gemacht hat. Aber das Geheimnis ist Eternal Life und onlylongevity.org. Wir befolgen diese Heilmittel, die viele Leute nicht verwenden. In der Inspiration gibt es eine interessante Aussage. Wenn man sich die Kommentare einer inspirierten Autorin namens Ellen White betrachtet, schreibt sie, eine Kraft, die heilende Kraft der Liebe, fand sich in allen Wundern von Christus. Aber wie viele Missionswerke gebrauchen Liebe als Heilmittel? Aber ich fand heraus, dass das die wichtige Weise war, wie ich mein Alter veränderte. Denn wenn ich mir mein Haar anschaue, das wieder schwarz geworden ist, kann ich genauso messen, wann das passierte. Denn meine Haare wachsen pro Monat 1,5 bis 2 Zentimeter. Ich kann also tatsächlich berechnen, wann die Farbveränderung von grau zu schwarz stattfand. Und 80% dieser Haare kann ich zurückdatieren auf den 3. Dezember.
Wow.
Unseren Hochzeitstag.
Aha.
Ah ja.
Also für mich ist die Liebe das Heilmittel.
Und sie weiterzugeben.
Genau.
Absolut.
Das zweite Heilmittel fand ich tatsächlich heraus, als ich lang verschollene Verwandte traf, die ich nie im Leben zuvor gesehen hatte. Als ich ihnen gegenüberstand, mit ihnen die Verbindung aufnahm, wir Gemeinschaft hatten, das war der zweitwichtigste Grund, warum meine Haare wieder schwarz wurden. Etwa 15% stammen von der Gemeinschaft, über die du gerade gesprochen hattest. Mit Menschen zusammen zu sein, die man liebt und die einem wichtig sind. Etwa 5% kommen davon, gewählt zu sein. Nun die eigene Berufung, das zu tun, wo Gott einen berufen hat. Als ich eine Vortragsreihe für die Jugend in Amsterdam machte, hatten wir etwa 25 Taufentscheidungen. An diesem Tag sah ich einige Haare wieder schwarz werden. Das sind 3 meiner Hauptbereiche oder Geheimnisse. Aber für andere mag es die Ernährung sein. Für wieder andere mag es Ruhe sein. Jeder hat seine Powerbereiche. Und jeder hat auch seine Schwachstellen. Wir bringen den Leuten bei, wie sie ihre Schwachstellen stärken können. Und aus ihren Powerbereichen noch mehr machen können.
Ja.
Ich werde dich unbedingt nach ein paar Tipps fragen, weil ich auch damit zu kämpfen habe.
Ja.
Mit meinen Haaren, seit ich 25 war. Ich hatte in jungen Jahren viel Stress. Ich habe jetzt wahrscheinlich mehr Haare als mit 25.
Es geht also in die richtige Richtung.
Es geht zwar in die richtige Richtung, aber irgendetwas mache ich falsch. Ich würde mir gern von dir nach unserem Gespräch hier ein paar Ideen holen.
Vielleicht sollte ich den Leuten eines sagen. Der Körper lügt nicht. Wie ihr sagtet, die Beweise sprechen für sich. Probieren geht über Studieren. Der Körper wird es einem sagen. Noch ein Hinweis dazu. Der Körper wird einem seine Motorkontrollleuchten zeigen. Und deine Motorkontrollleuchte ist eine andere als seine oder meine. Ich sage euch eine von mir. Ich habe da einen Lymphknoten, genau hier. Genau unter meinem Kinn. Er heißt submentaler Knoten und ist nur erbsengroß. Aber wenn der anschwillt und sich bemerkbar macht, weiß ich sofort, dass ich kürzer treten muss. Und ich muss mich mit den Heilmitteln behandeln, von denen ich weiß, dass sie mich davor bewahren, krank zu werden. Ansonsten ist es vorbei. Jeder hat eine Motorkontrollleuchte, davon bin ich überzeugt und ich arbeite mit den Menschen, um herauszufinden, was ihre Motorkontrollleuchte ist, sodass man lernt, auf seinen Körper zu hören.
Das ist interessant.
Hey.
Und es ist interessant, wie die Gesundheitsbotschaft sich ins Evangelium einfügt.
Auf jeden Fall.
Sie ist der rechte Arm.
Ja.
Könntest du anderen Ärzten einen Rat geben, wie sie das Evangelium in ihre Arbeit integrieren können? Sollten sie im Krankenhaus bleiben oder mehr hinausgehen?
Nun, ich sage den Menschen eines, die Fachliteratur ist eindeutig. 90% der Patienten wünschen sich tatsächlich von ihrem Arzt, dass er mit ihnen spirituelle Gesundheit anspricht. Aber wir machen das nicht. Warum das so ist, weiß ich nicht genau. Aber ich bin überzeugt, dass wir uns dabei unwohl fühlen. Denn wenn man sich dabei selbst nicht unwohl fühlt, wird das auch beim Patienten so sein. Und so mache ich das. Ich arbeite in der Notfallambulanz. Ich habe mit lebensbedrohlichen Zuständen zu tun. Da sage ich beispielsweise Frau Smith, es sieht so aus, als ob Sie eine akute Blinddarmentzündung haben. Sie werden gleich in den OP kommen. Aber bevor ich jemanden zur OP schicke, möchte ich immer ein Gebet für denjenigen sprechen, dass Gott die Hände des Chirurgen leitet und dass es zu keiner postoperativen Infektion kommt. Dass es keine Narben oder Komplikationen gibt. Möchten Sie, dass ich für Sie bete? Nun, Herr Veit, ich fürchte, das EKG zeigt, dass Sie einen akuten Herzinfarkt haben. Sie werden gleich in den Bereich der minimalen invasiven Gefäßchirurgie kommen. Aber bevor ich jemanden zu einem Stent-Eingriff schicke, möchte ich immer beten, dass Gott die Hände des Kardiologen führt, dass der Stent richtig gesetzt wird und sich nicht wieder verschließt. Möchten Sie, dass ich ein Gebet für Sie spreche?
Unglaublich.
Wenn man selbst damit kein Problem hat, wird es auch beim Patienten so sein. So einfach ist das. Das Problem ist, dass die meisten von uns sich dabei unwohl fühlen. Denn wenn man am Morgen nicht selbst auf seinen Knien betet, kann man am Nachmittag nicht mit seinen Patienten beten.
Amen.
Nein, dann gibt es nicht diese Verbundenheit.
Ja.
Also das ist großartig, wie Wahrheit und Gesundheit sich integrieren. Und wie man jemanden körperlich und geistlich heilen kann. Nun, was ist Wahrheit für dich? Was ist die Definition von Wahrheit?
Ich liebe diese Frage, Robert. Und natürlich wurde diese Frage von Pilatus gestellt, als er Jesus gegenüberstand. Und Jesus sagte ihm die Wahrheit. Aber Pilatus sagte, was ist Wahrheit? Aber uns wird auch berichtet, dass er nicht auf die Antwort wartete. Denn natürlich sagte Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. In Johannes 17 sagt er, dein Wort ist Wahrheit. Und ich kann euch sagen, dass ich es als Arzt jeden Tag mit einfachen Wahrheiten der Naturgesetze zu tun bekomme, richtig? Wenn man raucht, wird man Lungenkrebs bekommen.
Ja.
Wenn man sich mit viel Fett, viel gesättigten Fetten und viel tierischen Protein ernährt, wird man Krebs bekommen.
Ja.
Man wird herzkrank werden. Wenn man Übergewicht hat, wird man die Gelenke in seinen Knien und Hüften ruinieren. In der Medizin bekommen wir es täglich mit Naturgesetzen zu tun, aber der Urheber der geistlichen Wahrheit und der Naturgesetze ist derselbe. Das ist das Schöne. Und Gott benutzt diese Wahrheiten in der Natur, um uns geistliche Wahrheit zu lehren.
Das stimmt.
Ein Beispiel. Gott sagt in den 10 Geboten etwas, was sehr erschreckend ist. Er sagt, denn ich bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis
in das 3. und 4. Glied.
Aber was macht Gott hier? Er droht hier nicht. Er stellt einfach Fakten fest.
Ja.
Wenn man sich 3 oder 4 Generationen betrachtet, denn wir haben es mit dem Gesetz von Ehebruch zu tun, stimmt?
Ja.
Wenn man sich 3 oder 4 Generationen anschaut, sind das etwa 60 bis 80 Jahre, abhängig davon, wie man das berechnet. Aber wisst ihr, was interessant ist? In unserem genetischen Code gibt es kleine Gruppen, kleine Methylgruppen, kleine Moleküle, die auf der DNA sitzen. Man nennt sie Epigenom. Diese Epigenome werden von deinem Lebensstil beeinflusst, von deiner Ernährung, deinem Stresslevel, von deinen Gewohnheiten, ja sogar von deinen Gedanken. Und man hat herausgefunden, dass dieses Epigenom in der genetischen Linie bestehen bleibt, bis zu 60 oder 80 Jahre.
Wow.
Gott beschreibt einem einfachen Epigenetik. Das ist Wahrheit, so funktioniert das menschliche Erbgut. Und dieses Epigenom kann einem die guten Gene anschalten und die schlechten abschalten.
Wow.
Vergiss nicht die Verheißung am Ende des Gebots, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden. Also auch wenn man vielleicht einen schlechten genetischen Satz mitbekommen hat, kann Gott einen tausende Generationen zum Ursprung zurücknehmen, zu Adam und Eva, zu diesem perfekten genetischen Code, zu dieser Linie, sodass man die Linie seines Vaters in Anspruch nehmen kann, bis zurück zum Garten Eden, während man Jesus Christus als seinen Herrn und Erlöser nachfolgt.
und zur Gesundheit, zur ursprünglichen Ernährung zurückkehrt. Ja. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Da erhalten wir unseren Frieden. Dort bekommen wir unsere Lebenskraft und unsere Gesundheit.
Es ist wichtig, diese Dinge zu erforschen und sich nicht einfach nach dem zu richten, was der erstbeste Sprecher sagt. Man schaut genau, dass das, was man liest, was man glaubt, die Wahrheit ist.
Ich glaube, dass das ein sehr guter Punkt ist. Es gibt etwas, was mir an unserem Missionswerk auffällt. Vor vielen Jahren gab es diese Werbung, da ging es um Haarverpflanzung für Männer. Der Typ hat immer das Gleiche geredet. Schauen Sie ihn an. Oder wir haben hier diese Person. Sie haben ihre Haare komplett zurückbekommen. Aber am Ende jedes Werbespots sagte er, und ich bin nicht nur der Direktor. Er griff nach einem Foto und sagte, sondern selbst ein Kunde.
Ja.
Und das Bild zeigte ihn mit einer fast vollständigen Glatze. Also die Menschen glauben dir immer, wenn sie die Wahrheit in deinem Leben ausgelebt sehen können. Und ich möchte das nicht von einem weltlich eitlen Standpunkt aus tun, sondern ich möchte, dass die Menschen sehen, dass es möglich ist, in seinen 50ern fit zu sein, stark, voller Leben und aktiv. Denn im jüdischen Verständnis war das Alter des Ankommens. Sie fragten Jesus sogar, du bist noch keine 50 Jahre alt, oder? Und hast schon Abraham gesehen? Sie sagten, du weißt doch gar nichts. Du bist noch nicht einmal 50, aber ich werde jetzt 50. Ich glaube, dass Gott uns so geplant hat, dass wir in diesem Alter nicht nur mental gesund sind, sondern auch körperlich stark und kräftig. Und unsere Fitness kann ein Zeugnis für andere Menschen sein.
Stimmt.
Viele der Menschen, die mit mir die Bibel studieren, kommen aus dem Fitnessstudio. Sie können es nicht fassen. Und jetzt ist einer von ihnen, mit dem ich Workouts gemacht hatte, ein regelmäßiger Bibelschüler, der jede Woche kommt.
Wow. Das ist ein gutes Beispiel.
Preis den Herrn.
Für die Welt da draußen. Danke, dass du dein kurzes Zeugnis mit uns geteilt und gezeigt hast, wie wir andere erreichen können.
Es war mir ein Vergnügen.
Durch unser Beispiel, durch die Gesundheit und durch die Wahrheit, indem man sich auf die Wahrheit und auf Gott verlässt.
Das stimmt.
Es spielt keine Rolle, was wir tun. Wir können anderen predigen.
Richtig.
Würdest du mit einem Gebet mit uns abschließen?
Ja. Herr, ich danke für diese wunderbare Gelegenheit und auch das wunderbare Gespräch, das wir hatten. Ich bete darum, dass du mit uns bist, aber nicht nur mit uns, sondern mit allen Menschen da draußen, mit jedem, der nach der Wahrheit sucht, mit jedem, der Zeugnis gibt. Mögen sie alle durch dich geleitet werden und dadurch deinen Namen verherrlichen. In Jesu Namen. Amen.
Amen.